Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind heute unsere Themen.
Omnipräsenz. Die Gesellschaft für Informatik diskutiert über Informationstechnik in allen Bereichen des Lebens. Folgenabschätzung. IT-Systeme sind oft nur schwer sozialverträglich gestaltbar. Digitalstress. Immer mehr jüngere Arbeitnehmer fühlen sich digital unter Druck. Und das digitale Logbuch, Aufi und Obi.
Hier ist es dann zusätzlich noch so, dass wir dieses Umweltthema eben auch noch mit auf die Agenda genommen haben, was natürlich im Moment hochaktuell ist.
So begründet Professor Hannes Federer, der Präsident der Gesellschaft für Informatik, dass die diesjährige GI-Jahrestagung in Kassel gar nicht eine Tagung war, sondern gleich vier. Das Familientreffen der Computerwissenschaftler in Deutschland, es wurde in diesem Jahr von gleich drei weiteren Konferenzen zu aktuellen Fachthemen begleitet. Was hat denn in dieser Woche an der Universität Kassel alles stattgefunden, Peter Welchering?
Ja, außer der 42. deutschen KI-Konferenz, überschrieben mit dem Titel Advances in Artificial Intelligence, gab es dann noch die 33. Konferenz über Umweltinformatik und Umweltkommunikationstechnologie mit dem Titel EnviroInfo 2019 oder neudeutsch eben EnviroInfo 2019. Und dann gab es noch die Studierendenkonferenz Skill 2019, also vier Informatikkonferenzen unter einem Dach.
Und stand denn jede Konferenz für sich oder gab es da ein gemeinsames, ja ein verbindendes Thema?
Das übergreifende Thema hat die GI-Jahrestagung vorgegeben, nämlich Informatik für die Gesellschaft. Und da passen natürlich die beiden Hype-Themen, künstliche Intelligenz und Umweltinformatik bzw. Klimawandel zu diesem übergeordneten Thema ganz gut. Das macht am Beispiel der Umweltinformatik auch noch einmal Thorsten Schlachter vom Institut für Automation und angewandte Informatik am Karlsruher Institut für Technologie deutlich.
Umweltinformationen gibt es an vielen Stellen, Behörden stellen Informationen aktiv bereit, allerdings entlang der Behördenstruktur und entlang von Themen. Es ist tatsächlich so, dass sehr häufig die Interessen der Bürger, aus meiner Sicht zumindest, hinter Behördenstrukturen verschwinden und zentrale Zugänge, übersichtliche Zugänge, Zugänge in einfacher Sprache und mit einfacher Navigation sehr, sehr selten sind. Und da helfen Umweltsuchmaschinen, solche Einstiegspunkte für den Bürger zu definieren und Umweltinformationen zu erschließen.
Die Umweltinformatik will also Beiträge zur Bürgerbeteiligung, zum Beispiel über Umweltsuchmaschinen, die dem Bürger leichteren und besseren Zugriff auf Umweltinformationen geben, leisten. Und damit sollen die Bürger eben nicht nur informiert werden, etwa über Feinstaubbelastung oder Stickoxide, sondern sie sollen auch die Chance bekommen, sich da aktiv einzubringen. Das wirkt sich dann natürlich auch auf Fragen der Bürgerbeteiligung, zum Beispiel bei kommunalen Angelegenheiten wie Bebauungsplänen aus oder bei Fragen der Verkehrsführung etwa. Auch bei Bürgerbeteiligung, zum Beispiel in Sachen Deponiebewirtschaftung und Deponieausbau. Das ist die eine Seite. Die andere Seite der Umweltinformatik, die besteht aus Simulation, Unterstützung bei der Erdbeobachtung und aus Geoinformationssystemen und insbesondere die Informatiker, die sehr intensiv an der Entwicklung von Klimasimulationen und auch an Modellen mitgearbeitet haben, bei denen ließ sich schon so eine gewisse Frustration feststellen. Die äußerten ihr Unbehagen auch ganz klar und sagten, da haben wir jahrelang sehr präzise Instrumente entwickelt und bereitgestellt. Die Klimawissenschaftler haben mit unseren Instrumenten nicht nur Prognosen, sondern auch klare Handlungsanweisungen erarbeitet und nichts passiert.
Da hat also ganz stark die aktuelle Diskussion über den Klimawandel auch auf den Informatikkonferenzen in Kassel stattgefunden. Gab es konkrete Forderungen oder Appelle an die Politik?
Nein, die gab es nicht. Das hat allerdings auch einen guten Grund, denn Politiker haben sich auf den Informatikerkonferenzen in Kassel nicht blicken lassen. Es gab nur Videogrußadressen. Die Politik hat sich der Diskussion mit den Informatikern entzogen. Und darunter leidet nicht nur die Umweltinformatik, das gilt auch für andere Hype-Themen wie KI oder Digitalisierung. GI-Präsident Hannes Federath bewertet das so.
Wir brauchen erstmal ein realistisches Bild über die Möglichkeiten der Informatik und im Speziellen jetzt, weil Informatik, Digitalisierung und KI häufig in einen Topf geworfen werden, eben auch über die Möglichkeiten der KI. Wir brauchen weiterhin ein Grundverständnis bei unseren Politikern darüber, was reguliert werden muss und wo man besser die Finger davon lässt und wenn reguliert wird, in welcher Weise reguliert wird. Da sind wir dran. Wir versuchen also im politischen Prozess zu sensibilisieren und eben auch mit unseren Beiträgen, zumindest an den Stellen, wo wir glauben, dass Dinge in die falsche Richtung gehen, eben auch zu beeinflussen.
Damit tun sich die Informatiker dann doch etwas schwer. Das zeigt sich zum Beispiel an der Diskussion über autonome Waffensysteme. Kampfroboter werden von den Informatikern abgelehnt. Dennoch tragen viele Programmierer, Entwickler, KI-Forscher dazu bei, dass solche autonomen Waffensysteme in Deutschland entwickelt werden. Diese Diskussion ist nicht so ganz einfach. GI-Präsident Federath meint deshalb:
Die Gesellschaft für Informatik hat ethische Leitlinien und die sollten eigentlich Richtschnur eines jeden Informatikers, einer jeden Informatikerin sein. Zumindest die Mitglieder kennen die Leitlinien natürlich und sollten sich dann eben auch danach richten. Dennoch wird auch in Waffensystemen Informatik enthalten sein. Diesen Diskurs darüber zu führen, wie weit man gehen kann, wie Informatik zum Guten eingesetzt werden kann, diesen Diskurs müssen wir natürlich auch hier führen.
Das deutet ja irgendwie darauf hin, dass die ethische Diskussion wichtiger geworden ist bei den Informatikern, oder?
Ja, zumindest die ethischen Leitlinien, die sind formuliert, die gibt's. Teilweise wurde so etwas wie ein hippokratischer Eid, den ja Ärzte ablegen, auch für Informatiker gefordert. Aber der Informatiker-Alltag, der sieht dann doch wieder etwas anders aus. Und da droht die ethische Diskussion in Sonntagsreden vorzukommen, aber ansonsten rein formal verkürzt zu werden. Was diese formale Verkürzung bedeutet, das erläutert die Informatikprofessorin Deborah Weber-Wulff von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
Es ist vor allem wahnsinnig wichtig geworden in diesen ganzen Diskussionen über Einsatz von künstlicher Intelligenz, dass man nicht versucht, eine Art Ethik-Whitewashing zu betreiben. Das heißt, man hat eine Checkbox-Ethik. Jo, wir haben uns mit Ethik beschäftigt. Oder wir machen so ein Ethik-Modul. Das wird nicht funktionieren. Man braucht einen integrativen Vorgehensweise, dass die ethisch-moralische Fragen von Anfang an mit in den Projekt berücksichtigt werden, dass man auch Personenmonate vorsieht für das Nachdenken darüber, was für Folgen werden wir haben für unseren System, wenn wir sie so entwickeln, wie wir sie vorhaben.
Und wie bewerten Entwickler und Programmierer diesen Wunsch vor dem Hintergrund ihrer Projekterfahrung?
Ein Teil von ihnen sucht tatsächlich nach Möglichkeiten, genau dieses moralische Nachdenken in die Projektarbeit einzubringen. Ein anderer Teil, der verweist dann darauf, dass auch das eben Aufgabe der Auftraggeber sei. Und wieder andere, die haben mir dann gesagt, mein Gott, ich habe 12 Stunden Arbeitstage, da bleibt die Moral notwendigerweise auf der Strecke. Also da hat sich ein sehr gemischtes Bild ergeben. In einem Punkt allerdings gibt es schon so einen Ansatz für Übereinstimmung, denn die Informatiker bemängeln, dass Projekte nicht zu Ende gedacht werden. Da gibt es dann einen Hype, etwa in Sachen KI oder Klimawandel. Auf diesen Hype springen dann auch einige mit ihren Entwicklungsprojekten drauf. Sie denken aber nicht an die Konsequenzen und sie überblicken die ganze Entwicklung nicht so richtig. Also nicht zu Ende gedacht.
Wurde das auch an einem konkreten Beispiel auf der Jahrestagung diskutiert?
Ja, und zwar am Beispiel der Smart Cities. Die sollen ja nachhaltig bewirtschaftet werden. Nachhaltigkeit gilt ja als ethisch gut begründbarer Wert und gut begründeter Wert. Aber damit diese Nachhaltigkeit gelingen kann, müssen viele Daten erfasst werden. Da geht es um Verbrauchsdaten einzelner Haushalte für die Energieversorgung, da geht es um Daten über die individuelle Mobilität. Daten also, mit deren Auswertung der einzelne Bewohner einer solchen smarten City auch überwacht werden kann. Und das Nachdenken darüber, wie wollen wir denn sicherstellen, dass in dieser nachhaltigen Stadt die nötigen Daten nicht für Überwachungszwecke missbraucht werden? Dieses Nachdenken findet eben oftmals nur unzureichend oder gar nicht statt. Deborah Weber-Wulff fasst das Problem so zusammen.
Also ich schlage mir die Hände über dem Kopf zusammen, wenn man Smart Cities machen will und überall Kameras aufstellen will. Wie wollen Sie da Informed Consent von den Leuten einholen können, dass sie gefilmt werden?
Mich erinnert das ein wenig an die Diskussion über die Entwicklung komplexer Systeme, die ja schon vor 10 Jahren geführt wurde. Auch da wurde ja die Komplexität eines Anwendungssystems nicht zu Ende gedacht und das führte dann zu spektakulären Programmfehlern mit Abstürzen und teilweise fatalen Folgen. Und als Antwort auf diese Probleme wurden dann Kontroll- und Prüfsysteme entwickelt. Es gab Analysen und einen verbesserten Umgang mit hochkomplexen Softwaresystemen. Da muss man sich doch bei den Smart Cities fragen, welche Folgen kann das haben?
Darüber ist auf den Kasseler Informatikkonferenzen auch ziemlich intensiv diskutiert worden. Allerdings an einem ökonomischen Beispiel. Nochmal Hannes Federath.
Wir sind eben nicht mehr einfach nur die Bastler im stillen Kämmerchen, sondern wir gestalten Prozesse mit unseren Systemen mit, bewusst oder unbewusst. Und wenn man etwa an die Dieselaffäre denkt, dann sieht man, dass das auch handfesten ökonomischen Folgen ausgesetzt sein kann, das Handeln des Einzelnen. An dieser Stelle frühzeitig zu sensibilisieren, aber eben auch durch den einzelnen Informatiker dann darauf aufmerksam zu machen, etwa auf der Führungsebene, dass das in die falsche Richtung geht, das ist schon wichtig.
Ja, und vergleichbar muss das eben auch in Richtung gesellschaftlicher Folgeabschätzung gehen. Und wenn das dann bei KI-Anwendungen gemacht wird, und zwar ausreichend differenziert, dann haben wir vielleicht die Chance, zu einem gesellschaftlichen Konsens darüber zu kommen, welche Entscheidungen wir einem System mit künstlicher Intelligenz anvertrauen und welche Kontrollsysteme wir brauchen. Aber das muss eben sehr differenziert angegangen werden.
Da gab es ja im Vorfeld der GI-Jahrestagung die Diskussion um kausale Zusammenhänge beim maschinellen Lernen. Die haben die Forschungsarbeiten von Professor Bernhard Schöllkopf vom Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Gang gesetzt und der hat ja auch den Eröffnungsvortrag zur GI-Jahrestagung gehalten. Konnte er denn aufklären, was es mit diesen kausalen Gesetzmäßigkeiten auf sich hat?
Ja, da hat Bernhard Schöllkopf eben noch einmal betont, dass ihm eben die signifikanten statistischen Zusammenhänge nicht reichen, die aus solchen größeren Datenmengen extrahiert werden können. Er möchte zusätzlich zu diesen statistischen Strukturen auch kausale Zusammenhänge finden. Allerdings ist das dann ein etwas erweiterter Begriff von Kausalität. Da wird sozusagen berechnet, wie wahrscheinlich denn eine bestimmte Wirkursache sein kann. Das ist ein ganz interessanter Forschungsansatz, aber der ist eben noch weit von konkreten Anwendungen fürs maschinelle Lernen entfernt.
Über die gesellschaftliche Verantwortung der Informatik in Zeiten von Klimawandel und künstlicher Intelligenz, darüber diskutierte der Berufsverband der Informatiker diese Woche in Kassel und Peter Welchering fasste die Diskussion zusammen. Danke.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Mal ehrlich, wer hat sein Smartphone noch nicht verflucht, etwa im Urlaub, wenn man locker ein bisschen rumdaddeln will und plötzlich eine berufliche E-Mail aufpoppt, die einen selbst während der Auszeit in den Alarmzustand versetzt? Das sind dann die Momente, in denen man sich gestresst fühlt, gestresst von den sonst so geliebten Segnungen der Unterhaltungselektronik und den Auswirkungen der Digitalisierung. Dieser Stress ist mittlerweile überall, gefühlt ein Riesenproblem. Doch wie sieht es objektiv aus? Welchen Stress verspüren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tatsächlich mit der Digitalisierung? Rund 5000 Beschäftigte haben Forscher der Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer FIT, des Betriebswirtschaftlichen Forschungszentrums für Fragen der mittelständischen Wirtschaft und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin für die Studie Gesund digital arbeiten befragt. Und ein Fünftel von ihnen fühlt tatsächlich diesen Stress. Wir haben einen der beteiligten Wissenschaftler, nämlich Professor Henna Gimpel von der Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer FIT, um ein Interview gebeten. Herr Gimpel, für dieses Interview haben wir Sie ja auch aufgefordert, sich eine spezielle Interview-App auf Ihr Smartphone zu laden. Die mussten Sie dann erst einmal im Online-Shop raussuchen, dann die Benutzerdaten eingeben und die App auch noch konfigurieren. Hat all das Sie schon gestresst?
Nein, das hat mich nicht gestresst. Danke, dass Sie fragen und sich Sorgen drüber machen. Aber Stress ist ja ein Ungleichgewicht von den Anforderungen, die an einen gestellt werden und den Möglichkeiten, damit umzugehen. Und die Anforderungen, eine App zu installieren und Nutzerdaten einzutragen, die mir per E-Mail zugeschickt wurden, dafür habe ich dann schon noch die nötige Kompetenz und deswegen hat mich das dann noch nicht gestresst.
Was stresst denn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am meisten? Sie haben ja 5000 verschiedene Menschen dazu befragt.
Ja, wenn wir speziell drauf schauen, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an der Digitalisierung stresst, dann ist das eine ganze Reihe von Faktoren, zum Beispiel die Leistungsüberwachung. Viele haben Sorgen, dass jetzt durch die digitale Technik immer präsenter wird, wie viel sie leisten. Sei es, dass man sieht, zu welcher Zeit sie jetzt ein Dokument editiert haben, was irgendwo im Cloud-Speicher liegt, dass man an der E-Mail sieht, wann sie die verschickt haben und ob sie wirklich rund um die Uhr arbeiten, dass der Instant Messenger mit einem kleinen grünen Lämpchen anzeigt, ob jemand gerade bei der Arbeit und verfügbar ist oder schon länger von seinem Rechner weg. Das sind so Faktoren der Leistungsüberwachung, vor denen viele Sorge haben. Oder ein anderer Faktor, die Unzuverlässigkeit. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn der Drucker, der eigentlich immer funktioniert, gerade 3 Minuten vor einem wichtigen Meeting nicht funktioniert und ich das Dokument nicht mitnehmen kann. Wenn ich in einen neuen Raum komme, wo ich eine wichtige Präsentation halten will und ich habe den falschen Adapter für den Beamer dabei und kann den jetzt nicht anschalten oder die Birne ist kaputt. Das ist so Unzuverlässigkeit von Systemen, die eigentlich mittlerweile so wichtig für uns geworden sind, dass es uns dann in dem Moment stresst, wenn sie mal kurzfristig nicht zur Verfügung stehen. Oder auch die Überflutung mit Informationen. Aber Entschuldigung, Sie wollten schon wieder was fragen.
Ja, insgesamt 12 Hauptbelastungen haben Sie ja identifiziert. Und wenn man so mal auch die Diskussion darum Revue passieren lässt, ist ja auch ein Grund, der ganz oft genannt wird, dass die Arbeit nie aufhört, weil man das Arbeitsgerät ja mitnimmt in Form von Smartphones oder mobilen Geräten. Was haben Sie noch an Hauptbelastungen identifizieren können?
Dieses nie aufhören können zu arbeiten, die Entgrenzung zwischen Arbeits- und Privatleben, auch am Wochenende, auch in dem Urlaub, das nennen wir die Omnipräsenz. Das ist ganz klar ein Faktor. Aber wenn wir uns anschauen, was dann am Ende wirklich richtig schlimme Belastungsfaktoren sind, was auch mit gesundheitlichen Folgen einhergeht, dann ist es weniger diese Omnipräsenz der digitalen Technik, sondern dann sind es Faktoren wie eben Leistungsüberwachung oder Unzuverlässigkeit, die Überflutung, die Informationsüberflutung, die wir haben, wo E-Mails mit Sicherheit eine ganz wesentliche Rolle spielen, die dann zum Gefühl führen, mehr und schneller arbeiten zu müssen. Die Unsicherheit im Umgang mit den Systemen, ständige Updates, immer sieht das Menüband ein bisschen anders aus und ich weiß nicht genau, was passiert, wenn ich irgendwie auf eine Schaltfläche klicke. Aber auch solche Faktoren wie ein mangelndes Erfolgserlebnis. In einer analogen Welt hatte ich vielleicht einen großen Stapel Papier, wenn ich einen Bürojob hatte, den ich von links nach rechts sortiert habe, während ich ihn bearbeitet habe oder den ich abgeheftet habe. Dann konnte ich am Ende des Tages sehen, was ich geschafft habe. Wenn das nur noch im ERP-System hinterlegt ist, dann weiß ich am Ende des Tages gar nicht, ob ich viel geschafft habe oder nicht.
Haben die Arbeitgeber eine Mitverantwortung für diese Digitalstressfaktoren?
Ja, absolut, die haben sie. Also schon rein gesetzlich sind Arbeitgeber ja verpflichtet, sich um die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern und ein ordentliches betriebliches Gesundheitsmanagement aufzusetzen. Und in genau den Bereich gehört eigentlich auch dieses Thema digitaler Stress verankert. Es gibt einfach eine ganze Reihe Maßnahmen, die Arbeitgeber erreichen können und da sind die absolut in der Pflicht, sich da auch drum zu kümmern.
Man hat ja schon mal davon gehört, dass Unternehmen zum Beispiel dafür sorgen, dass dienstliche E-Mails nach einer bestimmten Zeit nicht mehr durchkommen. Wie sehen Sie das? Gibt es ein ausreichendes Maßnahmenangebot und wird das ausreichend genutzt von den Arbeitgebern?
Ja, leider muss ich beide Faktoren verneinen, sowohl das Angebot als auch das genutzt. Wir arbeiten im Moment in der Forschung dran, ganz spezifische Gegenmaßnahmen gegen digitalen Stress zu entwickeln, die eben über das individuelle, ja machen Sie mal ein Atemtraining oder machen Sie ein Yoga, hinausgehen und die gerade auch Fragen von gesunder Führung, von Organisationsgestaltung, von Technologiegestaltung angehen. Aber zugegebenermaßen ist das Angebot noch nicht so groß, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Selbst bei dem, was es gibt, sind Unternehmen schon, zumindest die, mit denen ich so rede, deutlich hinten dran, die Maßnahmen einzusetzen. Und Sie haben dieses E-Mail-Server abends abschalten oder E-Mails während des Urlaubs automatisch löschen angesprochen. Vermeintlich ist das erstmal was ganz Schickes, weil wir damit diese ständige Erreichbarkeit ein Stückchen weit reduzieren. Aber was ich dann von den Leuten höre, die in solchen Unternehmen arbeiten, ist, dass die sich alternative Kanäle suchen. Die schicken sich dann halt Nachrichten per WhatsApp. Und das ist ja doppelt schlimm. Zum einen, weil es dann mit in den privaten Kanal geht, wo sie ihre privaten WhatsApp-Nachrichten sonst bekommen und überhaupt nicht die Chance haben, dem zu entkommen, sondern sehen, dass der Kollege ihnen geschrieben hat. Und aus Unternehmenssicht verlieren sie ja jegliche Überblick über die Kommunikation, über die Daten, die da verschickt werden, über die Datensicherheit. Deswegen glaube ich, dass dieses E-Mail-Server abschalten oder E-Mails löschen noch nicht die richtige Lösung ist.
Sie haben gerade gesagt, dass Sie in der Forschung dran sind, nachhaltige und wirksame, also bewiesenermaßen wirksame Lösungen zu suchen. Was könnte das sein?
Ja, wir sind noch auf der Suche. Die ganz fertigen Lösungen kann ich Ihnen noch nicht geben. Aber was für uns ein ganz klares Thema ist, ist die gesunde digitale Führung, wie wir das nennen. Die Führungskräfte, sei es ein Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, die haben eine enorm wichtige Rolle. Die sind natürlich in einer schwierigen Position, weil sie zum einen selbst dem Stress ausgesetzt sind, zum anderen viel die Rahmenbedingungen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen und da ja eigentlich auch Vorbildfunktion haben. Und das richtig hinzukriegen, das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe. Und da sind wir gerade dabei, Trainings zu entwickeln, wie Führungskräfte sich darauf einstellen können, sich des Problems digitaler Stress, wo ist der bei Ihnen selbst, was kommunizieren Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie Sie das erstmal erlernen können und dann auch in der betrieblichen Praxis umsetzen. Aber bis wir dafür dann genug Evidenz haben, dass wir auch wirklich sagen können, dass das nachgewiesen wirksam ist, dafür werden wir noch so ungefähr ein Jahr brauchen.
Ja, hört sich auch ein bisschen nach einem Hase-und-Igel-Verfahren an, denn die Digitalisierung der Wirtschaft ist gerade erst am Anfang. Das heißt, der Digitalisierungsdruck wird noch weiter zunehmen und die Lösungen bleiben aus.
Ja, ich hoffe schon, dass wir auch Lösungen finden werden, aber ich bin absolut bei Ihnen. Der Digitalisierungsdruck nimmt weiter zu und von daher werden die Probleme in Zukunft nicht kleiner, sondern größer. Und das verstärkt sich noch dadurch, wenn wir uns mal anschauen, wer denn jetzt starken digitalen Stress verspürt, dann könnte man ja so landläufig meinen, naja, sind die eher älteren Generationen, die diesen Umgang noch nicht so gewohnt sind. Aber mit dem demografischen Wandel unserer Arbeitswelt wird sich das Problem dann auf Dauer reduzieren. Das stimmt nicht. Wenn wir uns anschauen, welche Altersklasse den stärksten digitalen Stress verspürt, dann sind das gerade so die Mit-20er bis Mit-30er. Die sind zwar vermeintlich, ich beziehe mich jetzt nur auf Umfragedaten und von ihrer Selbsteinschätzung her, digital kompetenter als die Älteren, aber die sind auch an den viel höher digitalisierten Arbeitsplätzen und die stellen viel höhere Anforderungen an sich und an ihre Kollegen. Und dadurch kommt dann gerade bei den Jüngeren der stärkere digitale Stress. Und von daher wird das mit den nachwachsenden Generationen und einer zunehmenden Geschwindigkeit der Digitalisierung eher noch ein größeres Problem werden in den nächsten Jahren. Deswegen brauchen wir unbedingt Lösungen dafür.
Über digitalen Stress bei der Arbeit sprach ich mit Professor Henna Gimpel vom Fraunhofer Institut für angewandte Informationstechnik FIT.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 12, 12, 12.
Wir in Bayern sind ein sprachlich einwandfreies Volk. Zum Beispiel haben wir Wörter, wo die anderen sich die Finger danach lecken würden, nicht zum Beispiel Aufi und Obi, Hochdeutsch hinauf und hinunter. Kurz und bayerisch sagen wir, ich gehe jetzt die Treppen in die Fabrikhalle, wo unten die Roboter stehen, Obi, nicht Aufi, weil ich ja noch nicht drunten bin, kann ja nicht Aufi gehen, wenn ich noch oben bin. Die Haxen, also die Füße, sollte man auch beim Treppen-Obi-Gang heben, also wenn man untergeht. Also sagen wir Bayern, tut Haxen aufi. Und schon bin ich unten angekommen. Und da steht die Angie, meine Kollegin, in ihrem Übergangsjahreszeitkleid, meinem Lieblingskleid. Schaust so nachdenklich aus, sagt sie. Ich mache mir halt Gedanken, ob wir mit die Roboter tiefsinnig sprechen können. Also auf Bayerisch, sag ich zu Angie. Tiefsinnig habe ich noch nichts von dir gehört, aber die Roboter hat der Sing, das ist unser Chefprogrammierer aus Indien, hat der Singh auf jeden Fall immer wieder betont, die Roboter sind künstlich intelligent. Also werden sie schon irgendwie tiefsinnig denken und bayerisch sprechen können. Robert, ruft die Angie, unseren Lieblingsroboter, ein fauler Hund, aber grundauf ehrlich. Robert, sag einmal Aufi. Aufi, sagt der Robert. Jetzt sag Obi. Obi, sagt der Robert. Robert, weißt du auch, was das heißt? Kannst du einen vernünftigen Satz bilden, wo Obi drin vorkommt? Natürlich, sagt der Roboter. Wenn's mir nix aufilotzt, kann ich nix Obi laden. Was kann denn nicht Obi laden? Frage die Angie. Verstehst du's nicht? Soll ich's dir mal auf Hochdeutsch übersetzen? Wenn's mir nix aufilotzt, also wenn du mir nix hochlädst, kann ich nix Obi laden. Kann ich auch nichts runterladen. Logisch, oder? Und in deinem Sinn auch tiefsinnig. Wie recht sie hat, die Angie. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Wer nichts gibt, nimmt er nichts. Oder so ähnlich.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Deutsche Ermittler haben einen Schlag gegen Cyberkriminelle vermeldet. Das ist die erste Nachricht im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Den Ermittlern ist es gelungen, einen großen Serveranbieter für illegale Geschäfte im Darknet auszuhebeln. Insgesamt 13 Täter sollen das Rechenzentrum in einem ehemaligen NATO-Bunker in Rheinland-Pfalz betrieben haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz am Freitag mit. Auf den Servern hätten die Täter Webseiten gehostet, über die Kriminelle wiederum Drogen und gefälschte Dokumente vertrieben, Cyberangriffe durchgeführt und Kinderpornografie verbreitet haben sollen. Auch ein Angriff auf über 1 Million Telekom-Router Ende November 2016 soll laut Generalstaatsanwaltschaft über einen der Server gesteuert worden sein.
Die deutsche Vorratsdatenspeicherung ist ein Fall für den Europäischen Gerichtshof.
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich mit der Sache an den EuGH gewandt. Die Luxemburger Richter sollen klären, ob die deutsche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung mit europäischen Grundrechten vereinbar ist. Damit geht ein jahrelanger Rechtsstreit in eine weitere Runde. Ursprünglich hatten die Telekom und der Provider SpaceNet vor dem Verwaltungsgericht in Köln gegen die Speicherpflicht geklagt und gewonnen. Das Gericht sah in der Vorratsdatenspeicherung einen Verstoß gegen EU-Recht. Die Bundesnetzagentur ging gegen diese Entscheidung vor, weshalb der Fall vor dem Bundesverwaltungsgericht landete. Derzeit ist die Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung bis zu einem rechtskräftigen Urteil ausgesetzt.
Amazon stellt neue Funktionen für Alexa vor.
Die virtuelle Assistentin soll künftig etwa Bescheid geben, wenn die Batterien in einem vernetzten Gerät zur Neige gehen. Zudem soll sie Frustration in der Stimme von Nutzern erkennen und daraufhin freundlicher sein. Auch sollen Nutzer Alexa in Zukunft bei unerwartetem Verhalten um eine Erklärung bitten können. Die Ankündigung ist Teil einer Smart-Home-Offensive des Konzerns. So wird auch die Kameratürklingel der Tochterfirma Ring mit neuen Funktionen ausgestattet.
Facebook will Aussagen von Politikern nicht kontrollieren.
Um die Verbreitung von Fake News und Fehlinformationen etwa in Form manipulierter Fotos zu verhindern, arbeitet Facebook mit externen Faktencheckern zusammen. Bei Inhalten, die direkt von Politikern stammen, will der Konzern aber ein Auge zudrücken. Man wolle bei politischen Debatten nicht den Schiedsrichter spielen oder verhindern, dass die Aussagen von Politikern ihr Publikum erreichen, schreibt der Leiter von Facebooks Unternehmenskommunikation. Daher unterziehe man originäre Inhalte von Politikern und deren Werbeanzeigen nicht den üblichen Verfahren zur Überprüfung von Fakten.
Die Medizinische Hochschule Hannover muss 170 Rechner unter Quarantäne stellen.
Denn die Computer sind von der Schadsoftware Emotet betroffen. Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet, kämpft die IT-Abteilung der Hochschule seit Montag mit dem Befall. Patientendaten seien nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen, sagte ein Sprecher. Emotet verbreitet sich über Spam-E-Mails, die infizierte Office-Dokumente enthalten oder mit Links zu derartigen Dokumenten versehen sind. Auf befallenen Rechnern späht die Schadsoftware E-Mail-Konten aus, um sich weiter zu verbreiten. Darüber hinaus ist sie in der Lage, Banking- oder Erpressungstrojaner auf die infizierten Rechner zu laden.
Rheinmetall meldet einen schweren Cyberangriff.
Der Düsseldorfer Rüstungs- und Autozulieferkonzern gab an, dass seine Produktion in Nord- und Südamerika durch einen Hackerangriff stark beeinträchtigt sei. Betroffen seien Werke in Brasilien, Mexiko und in den USA, die zur Autozuliefersparte des Konzerns gehören.
Sternzeit, 28. September. Herr Kreuz und die Sonnenkometen. Vor 165 Jahren kam in Siegen Heinrich Kreuz zur Welt. Nach dem Studium der Astronomie an der Universität Bonn nahm er 1883 eine Stelle an der Universität Kiel an. Er war ein exzellenter Rechner und Beobachter und hat die Bahnen vieler Objekte untersucht. Die Kometen waren überhaupt seine Lieblinge unter den Himmelskörpern, heißt es in einem Nachruf. Heinrich Kreuz fiel auf, dass etliche Kometen, die extrem nah an der Sonne vorbeigezogen waren, auf sehr ähnlichen Bahnen laufen. Er vermutete, diese Kometen seien die Reste eines einst viel größeren Objekts, das bei der engen Passage an der Sonne zerborsten ist. Die Kometen der Kreuzgruppe gehören zu den Sungrazern, wie Fachleute sagen, also den Sonnenstreifern. In den letzten Jahrhunderten waren etliche Exemplare am hellen Tageshimmel direkt neben der Sonne zu sehen. Etwa Komet Ikea-Seki im Oktober 1965. Nachdem der Direktor des Kieler Instituts 1896 gestorben war, folgte ihm Heinrich Kreuz als Herausgeber der Astronomischen Nachrichten. Diese Zeitschrift war damals das wichtigste Kommunikationsmittel der Himmelskundler in Europa. Heinrich Kreuz betreute auch den Astronomischen Telegrammdienst, der die Kollegen über Kometen und Sternexplosionen informierte, die schnell weiterer Beobachtungen bedurften. Kiel war damals ein Zentrum der astronomischen Welt. Diese Blüte hielt nicht lange an. Heinrich Kreuz ist 1907 im Alter von 52 Jahren gestorben.
Bei Streitkultur geht es gleich um den Klimaschutz. Verbote oder Selbstbeschränkung? Diese Frage wird um 5:05 hier im Deutschlandfunk debattiert. Soweit Computer und Kommunikation für heute. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.